Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
Guten
Morgen. Und herzlich willkommen zum Frühstück. Felix Banaschak.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben es gerade gehört. In Hamm gibt es einen Klimaprotest gegen diese Gaskraftwerke. Auf welcher Seite stehen Sie als grüner Parteichef ja eigentlich? Der Klimaprotestler oder doch der NRW-Wirtschaftsministerin, auch eine Grüne wie Sie?
Es gibt ja neben dem Protestbündnis von Ende Gelände auch noch andere, die dort demonstrieren, aber mit einer etwas anderen Aussage. Nämlich nicht gegen Gaskraftwerke an sich, sondern gegen die Art, wie Katharina Reichert das jetzt mit der Bundesregierung plant. Und das ist am Ende auch der Weg, der aus meiner Sicht der richtige ist. Wir brauchen auch Gaskraftwerke, die dann in den nächsten Jahren umgestellt werden sollten auf Wasserstoff, also auf grüne Antriebsweise, um den Kohleausstieg zu ermöglichen, um das Erneuerbaren-System zu stabilisieren. Aber wir brauchen es nicht in der Art, wie Katharina Reiche es plant. Und ich meine, das, was sie in den letzten Monaten gemacht hat, ist ja Harakiri. Robert Habeck hatte mit der Kommission in Brüssel einen Plan verabredet. Katharina Reiche hat gesagt, das reicht mir nicht aus. Ich will mehr Gas, ich will mehr Kraftwerke. Jetzt hat sie da weiter verhandelt, hat nicht mehr bekommen. Aber dann sollen die wenigstens länger fossiles Gas verbrauchen, statt den Wasserstoff. Und das passt nicht in diese Zeit. Ich meine, wir sind jetzt in Woche 12 der größten fossilen Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Das Gas ist Teil, da hat Mona Neubauer recht, des Übergangs zu 100%
genau,
Erneuerbaren.
Wenn sie das sagt, dann aber dieser Teil soll Katharina Reiche, oder? Also
nee, das
sie sagt, das ist eine Übergangstechnologie. Also ist das auch ein Richtungswechsel, wie wir gerade gehört haben?
Mona Neubauer und ich sagen, es ist eine Übergangstechnologie hin dazu, dass wir in den 30er Jahren dann auf grünen Wasserstoff umstellen. Dass wir parallel dazu, dass Kraftwerke gebaut werden, die Speicher ausbauen, um die Erneuerbaren bei Dunkelflauten auszugleichen, zu stabilisieren. Katharina Reiche sagt, das ist eine Brückentechnologie, aber die Brücke beginnt hier und die endet einfach nie. Ja, bis weit in die 40er hinein soll da fossiles Gas verbraucht werden. Und wir sehen gerade, fossiles Gas ist teuer.
Wie teuer wird das für den Bürger, wenn das nicht umgestellt wird?
Das kommt ganz darauf an, wie häufig wir jetzt Krisen, wie jetzt beispielsweise in der Straße von Hormuz mit der Eskalation im Nahen Osten erleben. Das geht erstmal vor allem zum Öl, aber natürlich ist das Gas auch mit betroffen, die Handelswege.
Und damit meine Gasrechnung und meine Heizrechnung. Aber wie teuer wird das ungefähr? Haben Sie da Szenarien ausgerechnet als Grüne?
Man muss sagen, das kann man eins zu eins so nicht genau ausrechnen. Und auch wenn irgendwann auf Wasserstoff umgestellt wird, wird das ja nicht zum Nulltarif sein. Auch der grüne Wasserstoff muss produziert werden. Das kostet auch etwas. Aber am Ende geht es darum, dass wir zwei Dinge miteinander verknüpfen. Das erneuerbare Energiesystem zu stabilisieren, damit auch niemand Sorge haben muss, dass dann irgendwann das Licht ausgeht, wenn der Wind mal nicht weht oder die Sonne nicht genug scheint. Aber das geht eben nicht nur mit fossilen Gaskraftwerken, sondern es geht auch mit Speichern. Die sind bei Katharina Reiche systematisch ausgeblendet. Und wie kommt das? Sie hat sich von sozusagen den gaskraftwerksinteressierten Produzenten die Regeln schreiben lassen, die jetzt ins Gesetz geschrieben werden sollen. Also das ist nicht nur klimapolitisch, sondern das ist auch demokratiepolitisch hochproblematisch. Und dass es dazu breiten Protest gibt, das ist richtig. Wir müssen einen Plan haben, wie wir uns vom Gas und vom Öl unabhängig machen und nicht die Abhängigkeit der Fossilen immer weiter in die Zukunft verlängern.
Immer wieder wird ja auch die Forderung laut, russisches Gas wieder zu importieren. Das kommt vor allen Dingen aus der AfD. Wird es denn jemals wieder geschehen? Wird jemals wieder, auch jetzt wie zum Beispiel in Hamm, russisches Gas verfeuert?
Das kann ich niemandem empfehlen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Situation in Russland, in der Ukraine, dass sich die Bedrohungslage in naher Zukunft verändert. Russland hat Deutschland, hat Europa zum Feind erklärt. Wir erleben hybride Angriffe an allen Orten. Und jetzt ist die Frage, wollen wir uns wieder abhängig machen von jemandem wie Wladimir Putin? Wollen wir seine Kriegskassen füllen, mit denen er dann im Zweifel auch einen Angriff auf NATO-Territorium vorbereitet? Also diese Idee, es ist wirklich eine aus dem Irrenhaus.
Heute findet ein Treffen von Sozialpartnern statt, also von Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung im Kanzleramt. Es geht darum, welche Reformen man gemeinsam umsetzen kann und einen gemeinsamen Fahrplan zu finden. Wie ist denn eigentlich Ihr Eindruck? Diese beiden, ja fast schon Seiten, haben die wirklich ein Interesse daran, konstruktiv zusammenzuarbeiten? Oder ist es dann doch eher ein Gegeneinander?
Im Moment ist die Lage sehr verhärtet. Arbeitgeber sagen, ihr müsst jetzt euch bewegen und die Gewerkschaften sehen da gerade erstmal keinen großen Bedarf zu. Und
auf welche Seite steht auch die Bundesregierung?
Ja, das ist ja das Interessante. Es gibt ja keine Bundesregierung an dieser Stelle, die eine Orientierung, Halt, Sicherheit, Führung im besten Sinne geben würde. Und ich meine, dass Friedrich Merz, der angetreten ist, um jetzt mal das ganze Land ordentlich durchzureformieren, ein Jahr, nachdem er ins Amt gekommen ist, sagt, Mensch, vielleicht frage ich doch mal die ich dafür brauche, was die sich dazu eigentlich denken. Das ist wirklich ein absolutes Versagen in der Regierung, im Regierungshandeln. Und dass die Lage so angespannt ist, dass die Arbeitsministerin Bärbel Baas auf der Arbeitgebertagung ausgelacht wird, dass der Bundeskanzler dass er dann bei den Gewerkschaften ausgebuht und ausgepfiffen wird. Das hat auch viel damit zu tun, dass Friedrich Merz einfach seit Monaten durchs Land läuft und sagt, alle müssen den Gürtel enger schnallen. Und die Leute hören ganz genau, seine Freunde sind damit nicht gemeint, sondern die, die sich nicht wehren können. Wenn Friedrich Merz über Reformen redet, dann hören die Leute soziale Kälte, soziale Härte und Kahlschlag. Und dass die Gewerkschaften da dann auch in der Situation sagen, da munitionieren wir uns erstmal ein bisschen auf und da setzen wir ein Stoppschild, das finde ich absolut richtig. Reformen ja, aber mit sozialer Ausgewogenheit und mit dem Versprechen, dass das für die vielen im Land funktioniert und nicht nur für die wenigen.
Sie haben gesagt, Reform ja, aber welche Zugeständnisse dürfen die Gewerkschaften, also Interessenvertreter der Arbeitnehmer, wenn man das mal zusammenfassen möchte, denn auf gar keinen Fall machen?
Na, im besten Fall ist ja der Modus nicht, dass alle 15 rote Linien definieren und dann sagen, da gibt es keine Bewegung, so da gibt es keine Moment. Bewegung. Ja, im Moment ist es an vielen Stellen so, wobei ich ehrlich sagen muss, der Vorschlag der Arbeitgeber, wo sie denn bereit wären, etwas zu verändern, wo sie denn bereit wären, Konzessionen, Eingeständnisse zu machen, der ist mir auch noch nicht bekannt. Ja? Es gibt gerade einen großen Druck auf den Gewerkschaften, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Auch einen großen Druck auf die SPD, ihr müsst euch jetzt endlich mal bewegen. Aber ich finde, wer am lautesten nach Veränderungen ruft, muss auch beantworten, wo er selbst bereit wäre, etwas anders zu machen. Und mein Vorschlag wäre, diese Bundesregierung geht jetzt mal in einen grundsätzlich anderen Modus. Sie formuliert jetzt nicht einseitig, die Union sagt, was mit Ihnen nicht geht und die SPD sagt, was mit Ihnen nicht geht. Und dann wird sich auch auf Seite der Sozialpartner wieder ein bisschen Entspannung ergeben. Aber dieser Modus, den hat Friedrich Merz zu verantworten und ich sehe nicht, wie man da rauskommt.
Friedrich Merz hat ihn zu verantworten. Auch die Kritik wird an Friedrich Merz immer lauter, auch offenbar aus den eigenen Reihen. Es gibt jetzt schon die Idee, beziehungsweise es wabert ein Gerücht durch Berlin, man könnte Hendrik Wüst einwechseln, den NRW-Ministerpräsidenten. Sie kennen ihn ja aus NRW. Wäre der beste Kanzler?
An solchen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Und ich finde unverantwortlich, dass die Regierung ein Jahr, nachdem sie ins angekommen ist, in einem so desaströsen Zustand ist, dass da aus den eigenen Reihen über Kanzlerwechsel spekuliert wird. Die haben jetzt einfach mal einen Job zu tun. Die sind gewählt worden. Die haben eine stabile Mehrheit, keine riesige, aber eine stabile Mehrheit. Und wir haben in Deutschland eigentlich eine gute Tradition, dass Regierungen einfach mal 4 Jahre vernünftig arbeiten. Und wenn
haben sie auch nicht geschafft.
Ja, ich weiß. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich das ja so deutlich, dass die Union insbesondere, in Teilen auch die SPD, aus dem Scheitern der Ampel nichts gelernt hat und all die Fehler wiederholt, die damals schon gemacht wurden und noch 5 draufsetzt, ist wirklich ein Problem. Und deswegen werden wir uns als Grüne auch jetzt nicht in den Chor derer einreihen, die einfach nur noch draufschlagen. Wir machen immer konstruktive Gegenvorschläge. Wir zeigen auf, dass in der demokratischen Mitte des Landes auch noch Vernunft herrschen kann. Ich würde mir wünschen, dass sie auch in der Regierung wieder einzieht.
Aber wäre Wüst denn ein guter Kanzler?
Wie gesagt, an solchen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Hendrik Wüst führt mit Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen eine sehr gut funktionierende Koalition. Man sieht, es tut der Union gut, wenn sie mit Grünen zusammenarbeiten darf. Und in dem Spirit wird das in Nordrhein-Westfalen weitergehen. Und in Berlin ist diese Regierung gewählt und die hat jetzt zu arbeiten.
Sagt Felix Banaschak. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und damit gebe ich zurück nach Köln.